NZZ Live.
Ja, liebes Publikum, liebe Sportbegeisterte, lieber Jonas, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu diesem Abend von NZZ Live und freue mich sehr, dass wir uns heute dem Sport widmen dürfen. Ich bin Eva Breitenstein, ich bin Sportjournalistin bei der NZZ und werde Sie durch den heutigen Abend führen. Unser Gast Jonas Deichmann wird uns in eine Welt mitnehmen, die wenigsten von uns kennen dürften, denn er hat Sachen geschafft, die vor ihm noch keiner gemacht hat und teilweise auch noch keiner versucht hat. Er ist bei minus 20 Grad durch Sibirien geradelt, er ist bei 50 Grad durch die Wüste gerannt, wurde teilweise von der Polizei eskortiert, hat viele Rekorde gebrochen und sich rund um die Welt eine riesige Fangemeinschaft aufgebaut. Ganz am Anschluss wird Jonas dann noch seine Bücher signieren, draußen im Foyer, unter anderem natürlich sein neuestes Buch »Weil ich es kann«. Ja, dieses Buch handelt von deinem letzten Projekt, das du letzten Sommer absolviert hast. Und zwar hast du 120 Tage lang jeden Tag einen Langdistanz-Triathlon gemacht, einen Ironman. Auch das natürlich ein Weltrekord. Jonas, herzlich willkommen nochmals. Beschreib uns doch mal, wie sich das anfühlt, wenn man nach 120 Ironman, 120 Tagen abends im Bett liegt.
Ja, danke und auch von meiner Seite hallo zusammen. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Und nach 120 Tagen, also es ist, bei mir ist das Ankommen bei so einem Projekt nicht wie für einen klassischen Profisportler, der jetzt ein Tor schießt oder ein Rennen gewinnt, weil ich habe nicht diesen einen Moment, wo ich weiß, jetzt habe ich geschafft, jetzt habe ich gewonnen, weil ich habe ja schon lange vorher gewusst, ich werde schaffen. Also wo ich an Tag 100 war, an Tag 105. Also wenn jetzt da kein Sturz mehr dazwischen kommt oder irgendwas ganz unvorhergesehen ist, dann schaffe ich das Projekt auch. Und ich bin dann am Abend natürlich stolz und freue mich, es ist geschafft. Und schaue aber sehr schnell auch nach vorne, weil dann kommt ja direkt eine andere Phase. Ich habe am nächsten Tag um 7 Uhr das erste Radiointerview gehabt, abends war ich in der Talkshow, also es ging dann ja auch direkt weiter und ich kann dann auch abschalten und runterkommen.
Muss das so sein, dass es gleich irgendwie weitergeht? Würdest du sonst in ein Loch fallen?
Ich glaube ja. Also es gibt ja sehr, sehr viele auch Weltreisende, die zurückkommen und haben dann auch teilweise Depressionen, Olympiasportler auch, die, sagen wir auch gerade aus Randsportarten, wo das einfach das einzige Highlight ist, alle 4 Jahre und dann hat man es geschafft und was macht man jetzt als nächstes? Also es ist ja bei so einem Projekt in der Vorbereitung, da stehe ich jeden Tag auf, um die beste Version von mir zu sein und dann ist es geschafft und was mache ich jetzt danach? Und für mich ist es gut, ich habe erstmal sehr, sehr viel dann auch zu tun mit Vorträgen, mit einem Buch, was rauskommt, Medientermine und abtrainieren natürlich auch von so einem Projekt. Und ich habe immer mein nächstes Projekt im Kopf. Und das ist so, ich freue mich ja natürlich mal erstmal, dass ich jetzt keine Langdistanz machen muss am nächsten Tag. Aber ich weiß, der Tag kommt, wo es wieder kitzelt. Und es ist gut, bereits was zu haben, ja, was man sich freuen kann.
Wie ging es dir denn körperlich? Warst du super erschöpft, als du dann eben nicht mehr die nächste Langdistanz auch noch machen musstest?
Also mir ging es ja am Ende gut. Ich hätte auch an Tag 120 locker weitermachen können, vom rein körperlichen her. Aber das Ziel waren 120, darauf habe ich mich eingelassen. Und ich wollte nicht, dass das Projekt mit einer Verletzung oder einem Unfall oder so aufhört, was es ja per Definition tut, wenn ich es so lange mache, wie es geht. Daher war immer klar, bei 120 ist Schluss. Und an Tag 121, ich habe so ein bisschen natürlich Grundmüdigkeit gehabt, aber mir ging es gut. Ja, weil ich vom Kopf her noch was zu tun hatte.
Ja.
Und die wirkliche Erschöpfung, die kam dann 2 Tage später. Also ich habe dann einen Tag Medientermine, Talkshow gehabt, am nächsten Tag noch einen Empfang in Rot und nochmal Medientermine. Und dann bin ich an Fuschelsee bei Salzburg gefahren, um dann 2 Tage frei zu haben, auch wirklich frei, bevor dann die richtigen Medientermine losgehen. Und da bin ich natürlich sofort, erstmal mich hat sowas von zerlegt. Ich bin kaum die Treppe hochgekommen. Also das ist dann, der Körper nimmt sich das dann auch.
Ja.
Und danach die Wochen, also ja, körperliche Grundmüdigkeit natürlich. Ich habe dann ein bisschen mehr geschlafen als sonst, aber mir ging's gut. Ich hätte einen Monat danach auch einen Ironman machen können, aber ich habe keine 10 Liegestützen geschafft. Also es ist so, der Körper ist auf eine einzige Sache trainiert. Ja. Das ist so ultra, ultra Ausdauer. Aber Schnellkraft oder irgendetwas war natürlich komplett weg. Ja. Und das ist jetzt wieder zurück. Aber ja, muss dem Körper dann auch die Pause geben.
Ja, der Körper hat sich dann ja nochmals mehr geholt, als du im Urlaub warst.
Genau, also ich habe ja auch dann abtrainiert, ist auch wichtig. Ich meine, ich habe fast 100 Stunden Sport pro Woche gemacht für 4 Monate. Vorbereitung waren auch 50 Stunden Sport pro Woche. Und da darf ich keine Vollbremsung hinlegen. Also ich habe dann im Herbst auch abtrainiert mit sehr, sehr viel Sport und bin dann jetzt im Winter auf Weihnachtsferien in Sri Lanka gewesen. Und in dem Moment, wo ich im Surfcamp angekommen bin, bin ich auch sofort krank geworden gewesen. Und es hat dann auch tatsächlich 3 Wochen gedauert, also viel länger, als ich normalerweise krank bin, wenn ich in der Sonne liege. Aber der Körper nimmt sich das dann, wenn der Kopf auch sagt, jetzt ist okay.
Kennst du das von anderen Projekten auch? Ist dir das immer passiert?
Ist bei allen meinen Projekten so gewesen. Ja. Und das Interessante ist auch bei allen meinen Projekten, die wirkliche Erschöpfung, die ist nicht am Tag danach, sondern die ist an dem Tag, wo ich, sage ich mal, so die ersten wichtigen Termine und alles hinter mir habe und wo ich dann, also ich werde erschöpft und dann auch dann ein Infekt oder irgendwas, in dem Moment, wo ich das auch darf. Also wo mein Kopf mir sagt, jetzt ist es okay, jetzt kannst du. Und ich meine, ich weiß es von ganz vielen Managern, die dann im Urlaub immer krank werden.
Also es ist super, mit dir Urlaub zu planen. Wir haben vermutlich ziemlich viele Hobby-Triathleten im Raum. Für die anderen noch kurz die Erklärung, was eine Langdistanz eigentlich ist. Das besteht aus 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und zum Schluss gibt es noch einen Marathon, also 42 Kilometer Laufen. Das ist schon viel Aufwand zum Trainieren, wenn man das einmal machen will. Aber wie trainiert man auf 120 Ironman?
Also zum einen muss ich natürlich sagen, das Training dafür hat Jahre gedauert. Also ich habe über die letzten 10 Jahre, würde ich jetzt mal behaupten, mehr Grundlagen-Ausdauersport gemacht als jeder andere Mensch. Ich habe Projekte gemacht, Fahrradquerungen, habe trainiert, doppelt so viel wie ein normaler Radprofi oder Triathlon-Profi. Das heißt, ich habe aber eben nicht mit Intervallen oder mit sehr, sehr wenig, sondern Grundlagen-Ausdauerbereich. Das war die Basis. Und als konkrete Vorbereitung für das Projekt bin ich dann, ja mittlerweile vor anderthalb Jahren, habe ich eine Doppelquerung der USA gemacht, also mit dem Fahrrad New York nach Los Angeles und dann bin ich in 100 Tagen wieder zurückgerannt. Das war für mich auch Vorbereitung, denn am Ende, wenn es darum geht, viele Langdistanzen hintereinander zu schaffen, dann, ich meine, ich mache das auf einem ganz konstanten Level. Man darf sich halt nicht verletzen. Und Verletzungen kommen natürlich vor allen Dingen beim Laufen von der Belastung. Und da so ein Lauf durch die USA ist ein bisschen 54 Kilometer Tagesschnitt gerannt, aber eben mit Gepäck, mit so einem Anhänger im Schlepptau. Das ist die ideale Vorbereitung. Und dann habe ich seit einem Monat Sport nach Lust und Laune gemacht im Dezember und dann war ich so 4,5 Monate vor allen Dingen im Campervan in Portugal und Spanien im Trainingslager. Und habe dann ja so etwa circa 50 Stunden pro Woche trainiert. Das sind dann ja so zwischen 20 und 25 Trainingseinheiten pro Woche. Ja. Und das auch sehr breit. Also ich habe letztendlich alle 3 Disziplinen, Schwimmen, Radeln und Laufen, mindestens 6 Mal die Woche gemacht, jede Disziplin. Und dann noch dazu Stabilitätstraining, also Sachen wie Liegestützen und Rücken, um einfacher mit eigenem Körpergewicht, um einfach ein breites oder einen guten Rumpf auch zu haben und dehnen und so weiter, und um da einfach ideal vorbereitet reinzugehen.
Ja. Wir sehen uns jetzt einen kurzen Ausschnitt aus einem Film an vom NZZ-Format, der noch nicht publiziert wurde. Der Journalist hat dich letztes Jahr bei der Challenge 120 ein paar Tage lang begleitet und wir sehen einen kurzen Ausschnitt.
Bei so einem Projekt ist 95% Kopfsache. Der Körper muss stimmen. Der Körper ist für mich das Grundgerüst, was performen muss. Der Kopf kann sehr, sehr viel steuern, wann die Ermüdung kommt. Der Kopf muss auch 4 Monate lang da sein und fokussiert sein und performen. Alle brauchen ja irgendwie eine Herausforderung. Dann passt es natürlich auch in unsere Zeit, dass man sich eine Herausforderung stellt. An sowas wächst man und da haben Leute eben auch im Sportbereich und in ihrer Freizeit mittlerweile sehr viel Lust drauf.
ich sehe mich persönlich nicht als was Außergewöhnliches. Ich habe definitiv einen sehr starken Mindset, den habe ich mir aber auch über Jahre hinweg antrainiert. Das können andere Leute auch. Ich möchte zeigen, dass es jeder zu viel, viel mehr fähig ist, als es sich zutraut. Dass man eigene Grenzen verschieben kann, und zwar mit Spaß und Freude. Das ist was, wo ich unglaublich stolz drauf bin.
Ja, bleiben wir zuerst beim Körper. Du sagst, du seist nichts Außergewöhnliches. Gibt es also keinen Grund, keinen biologischen, physiologischen Grund, weshalb dein Körper diese extremen Belastungen so gut verträgt?
Also ich wurde jetzt auch gerade für das Projekt mit den 120 Tagen extrem gut medizinisch untersucht und auch begleitet. Das schreibt gerade jemand seine Doktorarbeit darüber. Cool. Ja, weil es gibt keine wissenschaftliche Studien zum Thema. Und es ging auch ein bisschen in Deutschland in den Medien und auch in der Sportmedizin so ein bisschen die Debatte rum, ist das Projekt machbar? Und es gab keine Vergleichswerte. Und daher, ich wurde wöchentlich untersucht, mir wurde Blut abgenommen, wir haben Werte genommen und alles. Und ich habe mich hinterher auch in 3 verschiedenen Krankenhäusern komplett durchchecken lassen. Wurde so ziemlich alles untersucht, was man untersuchen kann. Und das Fazit ist, ich habe bei allem sehr gute Werte, aber keine außergewöhnlichen Werte. Also ich habe mich einfach über viele, viele Jahre adaptiert mit ganz, ganz viel Ausdauersport und habe sicherlich irgendwie jetzt genetisch keine Veranlagung für irgendwelche Verletzungen, aber es gibt jetzt nichts, was im Körperlichen besonders ist, was sonst keiner hat.
Ja, dann, wenn wir über den Kopf reden, wann hast du realisiert, gab es irgendeinen Moment in deinem Leben, wo du realisiert hast, dass du für solche krassen Herausforderungen irgendwie gemacht bist, dass dir das Spaß macht, solche Sachen zu bewältigen, dass du das auch kannst?
Also es ist ja sicherlich eine Reise. Ich bin nicht an einem Tag aufgewacht und habe gedacht, jetzt fange ich an mit sehr vielen Ironmans, sondern das ist auch ein Prozess. Und ich bin früher Radrennen gefahren, also habe mein ganzes Leben lang immer Sport gemacht und war auch immer sehr, sehr ehrgeizig und auch gut in den Sachen, die ich gemacht habe. Was für mich eine ganz große Veränderung war, war auf jeden Fall im Studium. Ich habe International Business studiert, aber komplett im Ausland, in Skandinavien, Schweden, Dänemark, Brasilien, Singapur, Indien. Und ich habe in Singapur Auslandssemester gemacht und bin da angekommen, habe großes Abenteuer erwartet. Aber Singapur ist jetzt echt eine große, hochmoderne Stadt und war jetzt so nicht das Abenteuer, was ich mir erhofft habe. Und ich habe dann aber sehr schnell entschieden, ich kann jetzt auch auf eine einsame Insel in Malaysia fahren, da wohnen, in einer schönen Strandhütte, ist auch viel, viel günstiger und komme für die Prüfung wieder zurück und mache praktisch schon Fernstudium aus der Hängematte. Und ich habe versucht, auch natürlich Mitstudenten dafür zu gewinnen, so Lerngruppe im Paradies, und es kam immer, hast du noch keiner gemacht, es geht nicht. Es geht. Ich bin zurückgekommen und ich war am Ende einer der besten Austauschstudenten, habe eine unglaublich schöne Zeit gehabt, habe jede Menge Geld gespart, also es war einfach nur ein Riesenerfolg. Und das hat für mich so ziemlich viel verändert, weil ich dann so gelernt habe, man muss die Dinge hinterfragen, und nur weil es noch keiner gemacht hat, heißt es nicht, dass es nicht geht. Und das habe ich mir danach für alles, sage ich mal, so angeeignet, zu hinterfragen. Und dann habe ich eine Weltumrundung auf dem Fahrrad gemacht und habe dann natürlich schon auch sehr schnell gemerkt, dass ich gerade für diese Ultra-Ausdauer-Sachen da drin sehr gut bin und vor allen Dingen, dass ich immer einen Weg finde, dass es irgendwie weitergeht.
Ja, auf diese Abenteuer kommen wir natürlich noch zu sprechen. Wir gehen jetzt nochmal rasch zurück zu der Challenge 120. Da gab es ja einige Dinge, die anders waren als bei deinen anderen Abenteuern. Wo du meistens alleine unterwegs warst und dich selbst versorgt hast. Zum Beispiel die Monotonie. Du hast die 120 Ironman auf derselben Strecke gemacht. Bei der Radstrecke waren sogar alle hinter dir wegen der Sturzgefahr. Ja, wie bist du mit dieser Monotonie umgegangen?
Also erstmal sind 120 Tage, das ist für einen großen Traum, das ist ja nicht lang. Also die meisten Leute haben auch einen Job oder einen Alltag und ein Leben, wo man eine ähnliche Aufgabe über einen viel, viel längeren Zeitraum macht. 120 Tage ist für mich ein sehr überschaubarer Zeitraum. Da habe ich andere Projekte gemacht, die auch jetzt 14 Monate zum Beispiel gegangen sind. Und ich bin da so fokussiert, ich habe mich darauf zu 100% vorbereitet, ich will das und da bin ich einfach in meinem Tunnel drinne. Und dann denkt man auch, ich bin jetzt im Kreis gefahren und es ist monoton, aber es ist ja auch viel, was in Rot passiert ist, die Leute drumherum, das war ja ein riesen Community-Event. Und gerade beim Laufen, das waren ja am Ende hunderte von Leuten dabei, das war nie langweilig. Radeln war tatsächlich so das, was noch am ehesten monoton wurde, weil es waren zwei Radrunden, also ich bin die 240 Mal gefahren, die Runde. Die kennt man dann irgendwann. Aber auch da, ich bin in meinem Tunnel drin, ich bin fokussiert. Wir haben das als Team auch immer versucht, mit Humor reinzubringen, so kleine Ablenkungen, was Lustiges, was einen irgendwie ablenkt. Und dann geht es.
Ja. Was anderes ist, dass du eben mit deinem Team gearbeitet hast, das dir sehr viel abgenommen hat, eigentlich alles außer der Sport. Aber du warst natürlich auch auf das Team angewiesen, was Neues war. Ist dir das leicht gefallen?
Es ist mir sehr schnell sehr leicht gefallen, weil es gar keine Alternative gab. Das war bei meinen anderen Projekten, da war ich alleine, da habe ich, sag ich mal, meinen Vater als Manager, so ein bisschen als Backoffice, aber er ist nicht vor Ort. Und jetzt hatte ich ein Team mit Physio, mit Arzt, mit dem Teamchef, mit noch einem Contentchef und Betreuern drumherum, die mir alles abgenommen haben, außer Langdistanz, weil anders geht es bei dieser Belastung einfach nicht. Und ich habe sehr, sehr schnell einfach auch gelernt, ich habe die besten Leute für den Job und die geben alles und das wird schon passen, weil wenn ich mich darum auch noch kümmere, dann das geht ja gar nicht, habe ich gar nicht die Zeit und auch nicht die Energie und den Kopf dafür.
Ich habe gehört, du hast sogar deine Unterhose da fallen gelassen, wo du sie ausgezogen hast.
Und das hat mein Vater mal erzählt, richtig? Ja. Also ich hatte so eine Wäschebox, die war neben dem Bett und ich habe auch fast immer getroffen.
Ja, wir schauen uns noch einen zweiten Ausschnitt aus dem Video an.
Mir geht es dabei an sich gar nicht um den Rekord. Der Rekord ist für mich ein Bonus, es ist schön, ihn zu haben. Es macht mir unglaublich Spaß, auf ein Ziel hinzuarbeiten, was für mich persönlich Sinn ergibt. Aber der Weg dahin am Ende ist das Ziel. Also es sind für mich Erlebnisse mit Natur, Begegnungen mit Menschen. Und die sind einfach für mich intensiver, wenn ich so ein Projekt mache.
Ja, du sagst, es geht dir nicht um den Rekord, nicht um die Rekorde. Aber du brauchst diese Rekorde, weil sich die Projekte dadurch vermarkten lassen und du davon lebst.
Natürlich macht es das einfacher. Ich muss aber auch ganz klar sagen, die Frage ist immer, steht die Vermarktung an erster Stelle oder ist es die Leidenschaft für das Projekt? Und ich habe meinen ersten Weltrekord aufgestellt, da war ich noch angestellt. Es war damals nicht mein Job. Und ich mache die Rekorde, weil das Leben damit intensiver ist. Es macht unglaublich viel Spaß, auf ein Ziel hinzuarbeiten, was schwierig ist, was für mich persönlich Sinn ergibt, muss ja nicht für jeden Sinn ergeben, aber für mich tut's das. Und das macht unglaublich Spaß mit der Vorbereitung, mit der Planung, mit der Durchführung. Das ist einfach viel, viel intensiver. Und der Rekord am Ende ist ein Bonus. Es ist schön, ihn zu haben, aber es ist der Weg dahin. Es ist die Reise und die Erlebnisse und die sind einfach so unglaublich intensiv, wenn man ein Ziel hat, weil wir brauchen ja eine Aufgabe im Leben.
Muss es denn jetzt immer extremer werden?
Nein, also ich werde jetzt sicherlich nicht irgendwie 130 oder 180 Langdistanzen machen. Das ist für mich auch abgehakt, das mache ich einmal im Leben. Sondern mir geht es darum, mich persönlich herauszufordern mit Projekten. Und ich habe das große Glück, dass ich jetzt nicht wie ein klassischer Profisportler auf eine Sache oder eine Disziplin fokussiert bin, sondern ich bin ja letztendlich immer so ich bin ja Abenteurer und Leistungssportler gleichermaßen und kann mich da komplett frei definieren. Ich bin früher Radrekorde aufgestellt, jetzt mache ich einen Triathlon um die Welt und jetzt Triathlon die meisten hintereinander und da kann ich auch noch ganz viel anderes machen. Das Schöne ist, bei diesen Ultrasachen geht es ja viel, viel mehr auch um den Kopf dahinter, die Haltung, den Mindset, und das ist auf alles übertragbar. Also ich habe noch eine ganz lange Bucketlist mit zukünftigen Projekten und die müssen für mich spannend sein, die müssen für mich herausfordernd sein, aber es geht nicht darum, das letzte Projekt jetzt doch mal zu übertreffen.
Ja, jetzt kann man ja bei deinen Projekten immer wirklich sehr, ja, so live dabei sein, du postest viel und so. Ich stelle mich dir jetzt vor, wie du in irgendeinem Zelt draußen in der Pampe in irgendeinem Land bist und abends diese Social-Media-Beiträge machst. Nimmt das nicht irgendetwas vom Abenteuercharakter weg?
Definitiv. Deshalb habe ich mein Handy auch und die Kamera auch in manchen Situationen auch einfach aus.
Ja.
Also es gibt auch ganz tolle Momente, da gibt es überhaupt kein Bild von. Das Bild ist bei mir im Kopf. Mhm. Und da muss ich auch sagen, natürlich ist Social Media und so weiter wichtig, aber ich bin jetzt auch kein klassischer Influencer, der nur davon lebt. Also da bin ich breit genug aufgestellt. Und für mich ist es ganz wichtig, mir auch beim Handy und Social Media und so Sachen auch mich nicht davon abhängig zu machen. Also ich gibt viele Momente, da habe ich jetzt einfach dann keine Lust, weil es den Moment auch zerstören wird. Und das ist definitiv so, wenn ich jetzt am Lagerfeuer irgendwo in einem tollen Ort sitzt und dann das allererste, was man denkt, ist, wo man jetzt die Kamera aufstellt und dass man das live irgendwie teilen will, dann kann ich es auch gleich bleiben lassen, wenn das jetzt der Dauerzustand wird.
Ja. Wann war der Wechsel, wo du gesagt hast, okay, ich will versuchen, davon zu leben?
Ich möchte sagen, direkt während meinem ersten Weltrekord. Also ich habe meinen ersten Weltrekord, das war die schnellste Eurasien-Durchquerung auf dem Fahrrad. Ich hatte schon während dem Studium gewusst, ich möchte mal selbstständig sein, aber bin dann in den Softwarevertrieb in München, habe ich dann 2 Jahre gearbeitet, einfach um ein bisschen Geld auf die Seite zu legen und auch Erfahrung zu sammeln. Vertrieb muss man können. Und dann hat sich, ja, mein damaliger Chef hat sich auf dem Firmenfeier ein bisschen was getrunken und dann habe ich ihn gefragt, wie sieht's aus mit einem Weltrekord-Sponsoring, und das hat er gemacht. Und Timing ist wichtig. Und ja, ihr könnt mich gerne einladen zu euren Firmenpartys, ich habe noch ein paar teure Projekte geplant. Und ja, dann habe ich das gemacht, da war ich 64 Tage unterwegs vom Atlantik in Portugal an die russische Pazifikküste, und mir wurde, also während dem Projekt wurde mir klar, ich kann jetzt nicht einfach wieder zurück und das Leben wieder so ganz normal, wie das vorher war. Ich habe jetzt einmal Blut geleckt und das waren so intensive und schöne Tage, da ist bei mir im Kopf schon der ganz klare Gedanke gereift, das möchte ich jetzt machen. Und ich war da 27 und 28, habe ein bisschen Ersparnisse gehabt, gut ausgebildet, also wo ist das Risiko? Ich habe gedacht, jetzt oder nie, jetzt probiere ich das und mache ein neues großes Projekt und dann schaue ich, ob damit irgendwie Sponsoren kommen, ob ich darüber Vorträge halten kann, vielleicht ein Buch schreiben, und das hat dann tatsächlich auch 2 Jahre gedauert, bis es dann auch wirklich lief. Aber für mich war das klar, das muss ich jetzt machen.
Gab es diese Abenteuermomente schon irgendwie in deiner Kindheit oder hast du das wirklich erst dort entdeckt?
Die gab es auch in der Kindheit. Also ich komme aus einer schon ziemlich abenteuerlichen Familie. Mein Opa ist nach Westafrika ausgewandert, war ich auch in der Kindheit schon zu Besuch, und auch in meiner Familie, wir waren immer im Zelt unterwegs und in der Natur, haben Sport gemacht, und das prägt natürlich auch. Aber vor allen Dingen, dass in meiner Familie nie einer gesagt hat, irgendwie, das ist jetzt eine dumme Idee oder das kannst du nicht, sondern wenn ich eine Idee, einen Traum hatte, dann hieß es immer, ja, probier es aus, können wir dich unterstützen, wenn es nichts wird, dann fliegst du selber hin und stehst wieder auf. Und das ist natürlich unglaublich toll, weil es einfach Freiheiten gibt.
Wie kriegst du mit, dass du mit diesem Mindset andere Leute ein bisschen anstecken kannst? Das ist ja, davon erzählst du auch immer wieder in deinen Videos oder so, die Leute sind begeistert, die laufen dir nach, also wirklich, ja, wirklich laufen dir nach. Ja, wie ist das für dich?
Also natürlich unglaublich schön, das zu sehen. Vor allen Dingen, wenn es dann auch vor Ort ist. Jetzt bei meinem letzten Projekt, das wurde ja ein riesen Community-Event. wo ich am Anfang eben, also die ersten Langdistanzen, das waren halt ein paar Leute, die mitgemacht haben und am Ende war das ein Volksfest mit, am letzten Tag waren es 2.000-3.000 Leute, die da vor Ort waren und es sind mittlerweile weit über 1.000 Leute haben mit mir einen ersten Marathon gemacht und ein paar hundert haben eine Langdistanz mitgemacht und da waren viele dabei, die haben sowas vorher noch nie gemacht. Und genauso hat sich dann während meinem letzten Projekt haben ja auch dann Leute angefangen, naja, wenn der Jonas 120 macht, dann kann ich ja mal 2 hintereinander machen oder 3 oder 4. Und das ist was, das hat es im Triathlon-Sport nicht gegeben. Im Triathlon, du machst einen, dann machst du ein paar Monate Pause und du machst also maximal 2. Ganz, ganz wenig Leute machen 3 pro Jahr. Das ist viel. Und jetzt gab es ganz normale Leute, die haben vor 15 Jahren mal einen Triathlon gemacht und machen jetzt halt 3 hintereinander. Und das ist natürlich unglaublich schön. Das ist auch der größte Erfolg von dem Projekt, dass viele Leute statt auf dem Sofa zu sitzen mit mir Sport gemacht haben und ihre eigenen Grenzen verschoben haben.
Ja. Jetzt, wenn wir zu den Abenteuern kommen, zähle ich rasch ein paar auf, dass ihr so wisst, was Jonas eigentlich alles so gemacht hat. 2020 hat er einen Triathlon rund um die Welt gemacht, 450 Kilometer Schwimmen entlang der kroatischen Küste, 21.000 Kilometer auf dem Rad, unter anderem durch Russland und dann noch über 5.000 Kilometer durch Mexiko zu Fuß, also gerannt. Oder er ist einmal mit dem, das hast du ja gesagt, mit dem Gravelbike quer durch die USA und wieder zurückgerannt. Einmal die 18.000 Kilometer vom Nordkap nach Kapstadt in 72 Tagen geradelt. Woher kommen die Ideen?
Also Ideen kommen meistens von mir, manchmal von meinem Vater, beziehungsweise wir besprechen sie dann. Das Schöne an meinem Leben oder auch meinem Job, habe ja meine Leidenschaft zum Beruf gemacht, ist, dass ich sehr, sehr viel Zeit zum Nachdenken habe. Und zwar bei Sport und Bewegung an der frischen Luft. Und das ist, wo gute Ideen bei mir entstehen. Also wenn ich so ein Projekt mache, dann komme ich immer mit neuen Ideen für die nächsten Projekte zurück. Das ist einfach die perfekte Reflexionszeit. Das ist, also vor anderthalb Jahren bin ich ja auch durch die USA gerannt, da auch durch den mittleren Westen, Kansas. Es geht dann mal so 1.000 Kilometer durch ein Maisfeld, schnurgeradeaus und komplett flach. Also danach weißt du, was du im Leben möchtest.
Ja. Du hast irgendwo mal gesagt oder geschrieben in deinem Buch, in einem deiner Bücher, dass du deine Projekte im Vorfeld immer unterschätzt. Was bedeutet das?
Nochmal?
Dass du deine Projekte im Vorfeld immer unterschätzt.
Das bedeutet, dass ich Optimist bin und bei Optimismus gehört dazu, dass ich natürlich realistisch einschätze, auch Szenarien im Kopf habe, aber doch natürlich eher zum positiven Szenario tendiere. Und das ist auch gut, weil sonst würde ich nicht los, sonst würde ich nicht starten. Und, ja. Und wenn ich einmal unterwegs bin, dann schaffe ich das auch immer, weil es irgendeine Lösung gibt. Aber das ist was. Ich mache Projekte, da möchte man vorher nicht wissen, wie hart das wird, sondern man hat verschiedene Szenarien im Kopf und überlegt sich, es muss ja machbar sein, es muss realistisch sein, aber ich bin optimistisch, ich gehe immer vom tendenziell eher positiven Szenario aus.
Das heißt, du bereitest dich körperlich logischerweise vor, aber sonst planst du gar nicht so viel?
Das kommt drauf an. Also bei meinen vorherigen Projekten, den Abenteuerprojekten, musste ich auch gar nicht so viel planen, weil das ist was, wenn man eine Weltumrundung macht oder durch Afrika radelt, da kann man nicht so viel vorher planen, weil die Bedingungen vor Ort die verändern sich und da muss man vor allen Dingen dann adaptieren. Man muss flexibel bleiben, muss mit sich anpassen. Das letzte Projekt mit den 120 in 120 Tagen, das war, also ich habe im internen im Team immer gesagt, militärische Spezialoperation, denn es gab keinen Puffer. Ja. Also wenn ich eine Langdistanz mache, dann brauche ich irgendwie so 9 Stunden, aber das kann ich ja nicht über 120 Tage machen. Das heißt, ich habe allein wegen dem Essen 10.000 Kalorien am Tag. Das geht nicht, wenn man das in 9 oder 10 Stunden macht. Und das heißt, ich habe dann eine Nettozeit von so 12,5 gehabt, eine Bruttozeit von circa 14 Stunden am Tag. Und das bedeutet, ich muss auch noch 7 Stunden schlafen, ich muss 2-mal zu Abend essen, gibt noch ein Physio oder irgendwie so Sachen. Also es gibt keinen Puffer. Mhm. Wenn ich mich an einem Tag eine halbe Stunde verspäte, dann schlafe ich nicht genug, dann bin ich am nächsten Tag wahrscheinlich müde, schlafe auch nicht so gut und bin sofort in so eine Abwärtsspirale rein. Also es gibt keinen Puffer. Und das bedeutet, alles bis ins letzte Detail muss geplant und optimiert werden. Und ja, da macht man einen Plan und denken dann, schauen wirklich jegliches Detail an.
Bist du einmal in so eine Abwärtsspirale gekommen?
Ja, natürlich. Also ich hab ja auch kleine Wehwehchen gehabt. Ich habe zweimal eine Knieentzündung gehabt, eine leichte. Ich habe einmal einen Hexenschuss gehabt. Ich habe auch mal eine leichte Erkältung gehabt oder eine Achillesfersenreizung und habe das trotz Langdistanz jeden Tag innerhalb von ein paar Tagen wieder losgeworden. Und das ist aber auch genau sowas, wo man einfach das Pacing richtig haben muss und den bedingungslosen Glauben daran, dass es morgen besser ist. Das ist ja auch meistens.
Dieser Optimismus, der kommt ja immer wieder durch bei dir. Den Marathon hast du ein Läufchen genannt und du sagst eben, wenn es nicht schlechter wird, wird es besser und so weiter. Ist der angeboren oder ist er durch diese vielen Abenteuer, wo du immer improvisieren musstest, irgendwann entstanden?
Also definitiv beides. Also klar, meiner Familie habe ich das ja auch so vorgelebt bekommen, dass man auch optimistisch ist. Aber ich muss auch sagen, mit jedem Projekt, was ich mache, es gibt ja unglaublich viel Selbstvertrauen. Also ich habe bei vorherigen Projekten Lebensmittelvergiftung in der Sahara gehabt, bin trotzdem weitergeradelt, habe es geschafft. Ich habe sibirische Schneestürme gehabt, bin vor verschlossenen Grenzen gestanden und bin trotzdem um die Welt gekommen. Habe mit Seepferdchen bin ich durch die Adria geschwommen. Also ich habe Situationen gehabt, wo die auch für viele Leute denken, ist ausweglos. Also wo Dinge schief gelaufen sind und irgendwie ist immer weitergegangen. Und das ist so, wenn ich jetzt in einer schwierigen Situation bin, kann ich mir sagen, also es ist jetzt erstmal nichts Neues, hast schon andere Situationen gehabt, die erstmal sehr schwierig aussahen und irgendwie hast du es geschafft. Also findest du jetzt auch eine Lösung.
Geht das von Anfang an so? Oder wenn du jetzt zum Beispiel auch ein technisches Problem hast irgendwo oder eine, keine Ahnung, gefährliche Straße oder so, wo du nicht weiterkommst, kein Lebensmittel, hast du da so einen Prozess, so ein Ritual, wie du das angehst? Also ich kenne mich, dass ich zum Beispiel zuerst mal raus, dann bin ich wütend oder so und dann kann ich erst schauen, wie die Lösungen sind. Hast du da so einen Prozess, wie du mit Problemen umgehst?
Also ganz wichtig, man muss es akzeptieren. Das heißt, jammern hilft am Ende nichts. Wenn es jetzt draußen Dauerregen hat bei der Radtour und ich jammer darüber, dann hat es immer noch Dauerregen und ich bin auch noch schlecht gelaunt. Also es ändert überhaupt nichts. Akzeptieren und auf die Dinge konzentrieren, die man beeinflussen kann. Und irgendwas kann man ja immer machen. Dann die richtigen Leute haben, mit denen man auch so Sachen bespricht, die eben auch positiv sind und dran glauben. Und konzentrieren auf, also sich nicht von dem, was noch alles vor einem steht, entmutigen lassen. Also neben diesem Optimismus, was auch ganz, ganz wichtig ist, sind im Tagesgeschäft kleine Ziele. Also das heißt, groß denken, groß träumen, eine große Vision haben, sich das auch zu visualisieren, aber im Tagesgeschäft herunterbrechen in kleine Etappen, weil man kann ja immer irgendwas machen. Und das ist dann auch, wo ich dann vom Kopf her reingehe, wenn ich eine Herausforderung habe. Ich muss jetzt irgendeine Lösung finden und ich schaue dann, okay, dann können wir jetzt dahin gehen und dann geht es irgendwie weiter. Also ich muss irgendwie halt in die richtige Richtung rennen und dann komme ich irgendwann noch an.
Wie machst du die Streckenplanung? Hast du so eine Grobplanung und dann immer Tag für Tag und mit welchen Hilfsmitteln? Das
kommt jetzt darauf an, was für ein Projekt es ist. Dann nehme ich jetzt mal eine Weltumrundung beispielsweise. Ja. Das war ja Schwimmen, Radeln und Laufen. Und hier tatsächlich das Schwimmen die gesamte Strecke praktisch diktiert und auch den Zeitplan dahinter. Denn Schwimmen im offenen Meer geht nicht gegen die Strömung, keine Chance. Das heißt, und es kann auch ziemlich gefährlich sein, wenn man an der falschen Stelle schwimmt. Das heißt, da habe ich dann als allererstes geguckt, wo kann ich schwimmen, wo ist das sicher. In Kroatien hat es vorgelagerte Inseln und es gibt auch relativ wenig Strömung. Im Herbst gibt es wenig Schiffverkehr, der auch ziemlich gefährlich sein kann und macht dann so eben den Plan. Und darauf basierend kommt dann der Rest der Strecke. Und da schaue ich natürlich als allererstes mal Grenzen. Also es gibt ja auch Grenzen, über die man nicht rüberkommt, physische Grenzen, also Länder. Und schaue, ob das möglich ist. Dann mache ich so ein bisschen eine Planung natürlich, wie passt es vom Zeitplan rein, ist es auch von, ist auch eine Route, die mich reizt und interessiert, möchte ich da hin. Und dann plane ich mit, letztendlich mit einer Mischung aus Google Maps und Komoot, das ist so eine Navigations-App, plane ich dann meine Route. Mhm. Und dann geht's los.
Ja. Und dann hast du auch irgendwie einen Sportcomputer oder sowas, wo du die Strecke drauf hast und...
Beim Radfahren, ja, beim Radfahren habe ich so einen Bordcomputer, der dann einfach genau sagt, hier rechts, hier links, also das ist ganz relativ einfach. Ja. Beim Laufen teilweise mit der Uhr, teilweise mit dem Handy und beim Schwimmen ist tatsächlich eine Herausforderung, denn da habe ich dann mit dem Handy navigiert und da kann ich aber natürlich beim Schwimmen nicht dran. Das heißt, da muss man dann, gerade wenn es viele kleine Inseln gibt, habe ich mich einmal verschwommen.
Ja. Wann kommt ein Jonas Deichmann an seine körperlichen Grenzen?
Also körperliche Grenzen sind natürlich zum einen Geschwindigkeit. Das muss man ganz klar sagen, ich werde jetzt nie einen 100-Meter-Weltrekord aufstellen. Da gibt es körperliche Grenzen, ist ganz einfach. Was ich mache, ist allerdings Ultra-Ausdauerbereich im Grundlagenbereich. Und solange ich genug esse, kann ich im Grundlagenbereich mit sehr viel Training erstmal praktisch unbegrenzt unterwegs sein. Solange ich genug Energie nachfülle, kann ich das sehr, sehr lange machen. Und ich war jetzt auch bei dem Projekt mit den 120 Tagen. Ich habe jeden Tag, es gibt ja auch eine wissenschaftliche Studie, die da gerade so erstellt wird. Wir haben jeden Abend immer für die Studie, für meinen Arzt, so einen Fragebogen ausgefüllt. Die erste Frage war immer nach meinem körperlichen Gesamtbefinden heute. Und auf einer Skala von 1 bis 10. Ich habe die meisten Tage so zwischen 7 und 9 angegeben. Also geht mir gut. Es gab ein paar Tage mit 4, mit 5. Ich glaube, das Niedrigste war, glaube ich, eine 3. Da habe ich aber auch einen übelsten Hexenschuss gehabt. Und drunter war ich nie. Also ich bin auch kein einziges Mal gegangen beim Läufchen. Und das muss man dazu sagen, also bei der Challenge Rot, der weltgrößte Triathlon, wo ich das gemacht habe auf der Strecke, am Ende, ich weiß nicht genau, wie viele es sind, aber das dürfte fast die Hälfte der Teilnehmer sagen, die bei einer Langdistanz am Ende gehen muss. Und ich war bei 120 Tagen kein einziges Mal an dem Punkt. Solange ich beim Marathon nicht gehe, bin ich weit entfernt von meinem Limit. Also an meine körperliche Grenze bin ich auch bei dem Projekt nie gekommen. Man darf trotzdem aber auch nicht vergessen, es kann natürlich sehr, sehr schnell an den Punkt kommen, wo ich zwar den heutigen Tag beende, aber am nächsten Tag dann eine Verletzung habe. Mhm. Und das ist was, wo es dann natürlich eine körperliche Grenze gibt. Die habe ich zum Glück nie gehabt. Aber das ist auch was sehr, sehr schwer zu sagen ist, wenn ich jetzt statt 42 Kilometer 50 gelaufen wäre, hätte das der Körper mitgemacht. Ich kann es nicht beurteilen. Ich hätte es mental definitiv geschafft. Hätte ich davon eine Knieentzündung bekommen, die ich nicht auskuriert hätte, ich weiß es nicht.
Aber was du angesprochen hast mit dem, wenn der Körper genug Nahrung erhält, du hattest es ja auch in Russland oder ich weiß nicht mehr wo überall, auch schon Strecken, wo du da tagelang einfach mit Snacks von der Tankstelle dich über Wasser halten musstest. Das ist natürlich jetzt auch nicht die optimale Sportlernahrung für die Regeneration. Hast du das gespürt, dass dem Körper irgendwie was fehlt?
Definitiv. Interessanterweise bei meinen vorherigen Projekten, die waren ja unsupported, also da ist kein Team dabei. Ich meine, bei den 120 Tagen habe ich einen Ernährungsplan und ein Team und mir das perfekte Essen gehabt. Anders gehen auch 10.000 Kalorien nicht. Bei meinen vorherigen Projekten, ich meine, wenn du durch Russland radelst oder durch die Adria schwimmst, da kannst du nicht wählerisch sein. Ich hatte die einfache Strategie, ess so viel wie du kannst und alles, was du findest. Mhm. Und ja, es ist ein Esswettbewerb am Ende. Mhm. Ich habe aber tatsächlich nur ein einziges Mal im Leben so richtig auch körperliche Mangelerscheinungen gefühlt. Und das war bei dem Lauf durch die USA.
Ja.
Weil, also man kann natürlich jetzt in New York oder Los Angeles oder in Kalifornien, kann man auch gut essen. In Kleinstadt Amerika, im mittleren Westen, keine Chance. Also da gibt's Burger, da gibt's Fertigpizza, da gibt's Cola und manche Supermärkte haben nicht mal mehr Obst und Gemüse, weil es ist logistisch schwierig, kauft eh keiner dort. Also es ist katastrophal und ich habe wirklich am Ende auch körperlich gemerkt, wenn mein Burger sind erstmal Kalorien, aber wenn du das halt über 4 Monate dich nicht richtig ernähren kannst, da habe ich dann schon auch an körperlich gemerkt, dass mir was fehlt.
Ja, du hast teilweise auch wegen des Wetters, bist du aber schon ein bisschen an Grenzen gekommen, vielleicht mit der Kälte, mit der Hitze. Hast du aber schon dich schnell wiederholt?
Definitiv. Also ich habe natürlich, was Klimaverhältnisse angeht, auch ziemliche Grenzerfahrungen gehabt. Ich bin jetzt vor 1,5 Jahren, wo ich durch die USA geradelt und gerannt bin. Das war gerade, da habe ich auch durch das Death Valley Basin durch, also so den Ausläufer vom Death Valley in der Mojave-Wüste. Und das ist der heißeste Ort der Welt. Und da wurden gerade Hitze-Weltrekorde aufgestellt in der Woche. Also ich habe Temperaturen von deutlich über 50 Grad im Schatten gehabt. Und es gab keinen Schatten. Das habe ich natürlich gemerkt. Also da habe ich dann halt auch einen Zeitplan aufgestellt, habe geschaut, okay, wo ist die nächste Tankstelle oder wo es irgendwas gibt, wie viele Kilometer sind es, wie lange brauche ich dahin, dann tue ich einen kleinen Puffer oben drauf bauen, nehme dann irgendwie für jetzt 6-7 Stunden, nehme ich dann halt irgendwie 15-20 Liter Wasser mit und start dann um 2 Uhr morgens, wo es dann noch nicht ganz so heiß ist, und das ziehe ich dann durch. Und da bin ich definitiv auch in Situationen gekommen, wo ich merke, da darf man keinen Fehler machen.
Mhm. Brauchst du dieses ständige Austesten der Grenzen?
Ja, es bleibt spannend. Also ich muss, damit meine ich nicht jetzt mich in Lebensgefahr zu geben. Im Gegenteil, also ich mache bei allem, was ich mache, ein sehr kontrolliertes Risiko. Aber meine eigenen Grenzen zu verschieben und zu testen, das macht unglaublich Spaß. Also ist es ja auch ein Erfolgserlebnis, wenn man merkt, okay, da kann man sich nochmal verbessern, da kann man irgendwas optimieren.
Glaubst du, es würde dir was fehlen? Weil ewig kannst du das wahrscheinlich nicht machen, rein aus körperliches, also wir werden sehen, aber wird dir was fehlen als Mensch, wenn du das nicht mehr hast?
Also erstmal, kombiniere Abenteuer und Leistungssport miteinander, und jetzt so ein Projekt wie die 120 in 120 Tagen, die werde ich in 10 Jahren sicherlich nicht mehr machen können. Deshalb habe ich das auch jetzt gemacht. Und aber auch um die Welt segeln kann ich auch mit 60 oder 70 noch. Und ich habe das große Glück, sehr offen zu sein in dem, was ich mache. Aber solange ich Projekte finde, die die Menschen interessieren und die mir Freude bereiten, kann ich das auch die nächsten Jahrzehnte noch machen. Da sehe ich überhaupt kein Problem. Ich muss nur kreativ sein und mich neu erfinden. Es wird natürlich irgendwann immer mehr vom Leistungssport in Richtung Abenteuer gehen, per Definition natürlich, ja. Und ob mir da was fehlt, wenn ich, sage ich mal, keine so richtigen Herausforderungen habe, definitiv. Also ich habe auch mal überlegt, ich könnte ja auch einfach mit dem Fahrrad so ein bisschen ziellos um die Welt fahren, einfach auf Dauerradreise gehen. Das macht mal ein paar Wochen oder Monate Spaß, aber mir würde langweilig werden, weil ich brauche ja eine Aufgabe. Mhm. Und auf ein Ziel hinzuarbeiten ist was unglaublich Tolles. Mhm. Das Ziel, die Herausforderungen können andere sein, aber ich brauche eine Herausforderung dran, wachse ich ja auch.
Gibt es keine Sättigung irgendwie bei den Abenteuern, dass du sagst, oh, so einen schönen Sonnenaufgang hatte ich auch schon und in Mexiko war ich auch schon und da auch schon. In Russland bist du, glaube ich, teilweise beim selben Restaurant abgestiegen, wie du auch schon warst, ein paar Jahre vorher.
Also die Welt ist so groß und so wunderschön, dass da reicht ein Leben gar nicht aus, um das alles zu sehen. Also aus der Perspektive gibt es erstmal überhaupt keine Sättigung, dass da irgendwann mir die Orte oder Ideen ausgehen. Und in einer anderen Jahreszeit sieht es wieder komplett anders aus. Also ich bin jetzt eher sogar an dem Punkt, wo ich sage, ich muss nicht mehr unbedingt in alle Länder reisen. Ich bin auch mal gerne in einer Gegend und lerne die ein bisschen intensiver kennen. Mhm. Ja. Was natürlich definitiv ist ein Fall ist, dass, sag ich mal, so die Adrenalin oder besser gesagt die Reizgrenze, also die Grenze, wo man, sag ich mal, staunt und sagt, oh, das ist jetzt was ganz Besonderes, die steigt natürlich. Ja. Wenn es jetzt vor 15 Jahren oben auf dem Alpenpass stand und mit dem Fahrrad und die Grenze ist, muss jetzt schon ein ganz besonders schöner Pass natürlich sein, aber auch da, man kann andere Disziplinen machen, man kann an andere Orte gehen, also da wird einem nie langweilig.
Ja. Dieses Jahr machst du ja so ein Projekt mit jedem Monat eine Langdistanz mit Freunden, wo sie alle auch mitmachen können, an verschiedenen Orten. Braucht es so ein Zwischenjahr ohne das ganz große Abenteuer für den Kopf oder für den Körper? Oder?
Definitiv. Also es hat für mich jetzt dieses Jahr das Jahr der Mikroabenteuer. Und der Grund ist, ich habe das USA-Projekt, das waren ja auch 4 Monate mit einem Ultramarathon für 100 Tage und dann ein halbes Jahr Pause und dann 120 Langdistanzen hintereinander. Auch wenn es mir jetzt körperlich super geht und ich fit bin, weiß ich natürlich auch, dass das schon auch eine ziemliche Belastung war. Und jetzt ist für mich auch ein Jahr, wo ich einfach nachdem den Körper auch Pause mache. Ich brauche jetzt kein Extremprojekt dieses Jahr. Und das steht dann für mich nächstes Jahr wieder an. Und dann muss ich natürlich auch ganz klar sagen, das Projekt war auch ein unglaublicher Erfolg, auch medial. Und jetzt habe ich einfach mit dem das Buch ist aktuell ein Bestseller, es kommt ein Kinofilm raus, ich halte viele Vorträge. Das ist was man natürlich auch mitnehmen muss, um dann auch zukünftige Projekte zu finanzieren, weil ich will es ja noch viele Jahre machen.
Ja. Du hast vorher über die Grenzen geredet. Hattest du auch irgendwann mal richtig, richtig Angst?
Also Angst und Panik sind zwei unterschiedliche Dinge, muss man ganz klar sagen. Angst habe ich, wenn ich jetzt so denke, natürlich vor allen Dingen über Verkehr. Mhm. Also so russische Autobahnen zum Beispiel. Aber das kann einem auch hier in Zürich beim Fahrradfahren passieren. Das ist, da bin ich ein Fan von Statistiken, das ist die mit Abstand größte Gefahr, ist Verkehr. Das ist aber, wenn mich mal ein Auto oder ein LKW auf dem Fahrrad ein bisschen zu eng überholt, in dem Moment, wo ich realisiere, oh, das war jetzt knapp, ist die Gefahr schon wieder vorbei. Das heißt, es ist erstmal was, wo man rational weiß, das ist gefährlich, aber man hat nicht dieses Gefühl der Panik. Mhm. Und das Gefühl, wo ich am meisten so mich aus der Komfortzone gefühlt habe, das war beim Schwimmen in Kroatien. Ich bin meistens die Küste entlang geschwommen. Auch da, ich hatte kein Begleitboot dabei. Also ich habe dann mit meinem Ausrüster so ein Floß gebaut. Das war so eine größere Handtasche. Das habe ich mit einem Seil um die Hüfte gebunden und hinter mir hergezogen. Und da war meine Ausrüstung drin. Bin dann abends ans Ufer geschwommen. Dann bin ich 54 Tage durch die Adria geschwommen. Und ich glaube an Tag 5 oder 6 war das. Da hatte ich eine Querung, da müsste ich so 7-8 Kilometer raus auf eine Halbinsel und habe ich verschätzt. Also da war eine Strömung, von der habe ich nicht gewusst. Und dann wurde es dunkel und ich war mittendrin. Und ich konnte natürlich so die Schatten der Berge sehen. Also ich habe schon gewusst, in welche Richtung ich schwimmen muss, aber man kann Distanzen schwer einschätzen und auch so das Gefühl, was ist da unter mir. Also alleine ein paar Kilometer von der Küste entfernt im dunklen Meer zu sein, ist echt kein schönes Gefühl. Und da habe ich so dieses Gefühl am meisten in meinem ganzen Leben gehabt von, ich sollte hier jetzt echt nicht sein.
Ja. Gab's dort, hattest du keine Wahl, du konntest ja nicht einfach das Projekt aufgeben, weil im Meer. Gab es sonst Momente, wo du mal kurz davor warst, irgendwie aufzugeben oder du gezweifelt hast? Was mache ich eigentlich hier?
Also dass ich jetzt da ans Zweifeln gezweifelt habe, das war auch da in der Adria natürlich nicht der Fall. Da kannst du ja sowieso auch gar nicht anders. Da bin ich zu 100% fokussiert. Es geht jetzt auf zu der Insel. Dann geht es weiter. Den Moment, wo ich ans Aufgeben gedacht habe, den gab es nicht bei keinem Projekt. Weil dieser eine nächste Schritt, der geht ja immer. Also das große Geheimnis ist, dass man sich nicht davon entmutigen lässt, was noch alles kommt. Das ist... Ich habe das viel bei so Ultra-Events und so auch gesehen, was da auch im Kopf bei Leuten passiert, wenn man einen Rückschlag hat. Es kommt dann, ist halt noch weit. Und die Kunst ist, sich einzureden, es ist nicht mehr weit. Also ich renne von Schokoriegel zu Schokoriegel. Und der ist nie weit weg. Und, und so geht's in vielen kleinen Etappen dem großen Ziel entgegen. Und dieser eine nächste Schritt geht immer.
Du beschreibst in deinen Büchern oft so kleine Glücksmomente, in denen du irgendwie überwältigt bist von der Natur oder so. Gibt es da so einen gemeinsamen Nenner, was diese Glücksgefühle auslöst auf den Abenteuern?
Also es können unterschiedliche Momente sein. Also ich habe, der schönste Ort für mich auf der Welt ist, sind die peruanischen Anden, so auf 5000 Meter Höhe, bei Sonnenaufgang, das ist unglaublich schön. Genauso auch Wüste. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ist natürlich immer an solchen Orten was ganz Besonderes, aber es kann auch einfach auf dem Berg sein oder an einem schönen Strand. Naja, es gibt jetzt nicht eine Sache, die das bei mir, sag ich mal, da heraussticht. Was allerdings definitiv so ist, ist, dass die schönsten Momente, die folgen meistens nach einem harten Tag. Also die tollen Highlights müssen auch verdient sein. Und ich meine, dass ein Fahrradfahrer oder ein Skitourengeher oder ein Bergsteiger, der weiß es, die Aussicht von oben ist besser, wenn man mit eigener Kraft hochgekommen ist, als mit der Gondel. Es ist einfach so. Und die tollsten Momente sind hart verdient. Und das ist was man definitiv sagen kann, das zieht sich durch. Die schönen Momente sind immer nach einem ziemlich harten Tag gewesen.
Ja. Sind es auch diese Momente, die dich antreiben?
Definitiv. Also das ist auch, wo ich dann die Kraft rausnehme für die schweren Zeiten.
Ja. Jetzt hast du sicher schon viele andere Extremsportler und Abenteurer getroffen. Was habt ihr gemeinsam, was wir Normalos vielleicht nicht haben?
Also Extremsportler haben letztendlich alle Mut, also Mut an die Startlinie zu kommen, Mut was zu machen, wo der Weg, sag mal, steinig und vielleicht auch ein bisschen unklar ist, und mentale Stärke. Also dran zu bleiben, auch mit Rückschlägen umzugehen und Optimismus. Also sonst macht man sowas einfach nicht.
Ja. Wie du sagst immer so, die Begegnungen sind auch wichtig. Bei diesen langen Tagen, du machst teilweise über 200 Kilometer mit dem Rad oder über 50 Kilometer laufen. Wie nimmst du dir die Zeit, um mit den Leuten auch zu plaudern? Also geht das nur im Ziel oder wie gehst du das an, weil das für dich auch wichtig ist?
Also müssen wir auch wieder unterscheiden, das Projekt mit den 120. In 120 Tagen, da hatte ich erstmal keine Zeit, außer beim Sport. Das heißt, da habe ich mich dann einfach beim Laufen mit den Leuten unterhalten. Mhm. Bei meinen vorherigen Projekten, auch wenn ich jetzt irgendeinen Rekord gemacht habe, durch irgendeinen Kontinent oder um die Welt, dann gehe ich ja trotzdem irgendwo ins Restaurant oder irgendwo einkaufen, werde auch von Leuten eingeladen. Das ist ja auch was, wenn man... Mhm. Also wenn man mit einem Anhänger durch ein Land rennt oder mit einem Fahrrad irgendwo durchradelt, dann das sind die Menschen überall auf der Welt sind nett und herzlich und laden einen nach Hause ein und sind neugierig. Was macht man da? Da habe ich ganz tolle Erfahrungen gemacht und da kommt man natürlich auch ins Gespräch. Also es ist so genau die Geschwindigkeit, um wirklich ein Land kennenzulernen. Weil auf dem Motorrad oder im Auto ist man halt dann doch relativ schnell und auch ein bisschen unnahbar. Das ist man zu Fuß und auf dem Fahrrad nicht. Und selbst wenn man in Rekordzeit irgendwie durch ein Land fährt, dann hat man ja trotzdem irgendwie so 25 bis 30 km/h. Also es ist immer noch eine Geschwindigkeit, wo man unglaublich viel wahrnimmt.
Du hast von verschiedenen Begegnungen auch geschrieben in deinen Büchern, zum Beispiel so Abende wie in Russland mit Sauna und Wodka. Oder in Mexiko mal mit einem Tequila. Braucht es solche kleinen Auszeiten vielleicht vom Leistungssport, Teil deiner Abenteuer?
Definitiv. Also ich habe während jetzt bei dem letzten Projekt, das ist natürlich, da gibt es auch keinen Alkohol, das ist einfach hundertprozentiger Fokus. Aber auch wenn man so viel Disziplin im Leben hat, auch davon braucht man irgendwann mal eine Auszeit. Und ich möchte auch nicht auf alles im Leben verzichten. Und nicht mal jetzt eine kleine Anekdote aus Mexiko, wo ich da, ich bin ja 120 Marathons quer durch Mexiko gerannt und wurde dann irgendwann auch das mit einer Straßenhündin gefolgt und ich bin 130 Kilometer hinterher gerannt und dann wurde das eine nationale News Story und dann wurde ich als deutscher Forrest Gump in Mexiko bekannt und dann sind mir tausende von Leuten gefolgt. Und dann wurde ich überall eingeladen. Ich wurde in jeder kleinen Ortschaft zum Essen eingeladen, zum Trinken. Und das heißt in Mexiko natürlich auch Tequila und Mezcal, ist auch so ein Agavenschnaps. Und ich habe ja meine Läufe alle aufgezeichnet mit meiner Uhr. Also ich weiß, wie schnell ich war an den Tagen. Und ich bin rein statistisch gesehen tatsächlich nach einem Mezcal- oder Tequila-Tasting am Abend am nächsten Tag ein kleines bisschen schneller gewesen.
Die Statistik gefällt
ja,
mir.
Ich habe auch jetzt überlegt, woran liegt das? Und naja, zum einen, ich habe mich jetzt nicht besoffen, sondern es blieb dann halt bei einem oder zwei. Und der hat mir jetzt sicherlich nicht meiner körperlichen Leistungsfähigkeit gesteigert. Also definitiv, das möchte ich nicht sagen. Aber naja, ich habe normalerweise dann auch einen sehr lustigen, unterhaltsamen, geselligen Abend gehabt und war am nächsten Tag einfach besser drauf. Ja. Also gerade in so harten Zeiten, Humor und Lockerheit hilft einfach.
Ja. Jetzt würde ich gerne noch einen kleinen Ausblick machen. Dieses Jahr haben wir besprochen, kleine Challenges und dann diese Ironman mit Freunden. Können wir denn 2026 wieder mit einem größeren Projekt rechnen?
Auf jeden Fall. Also dieses Jahr ist das Jahr der Mikroabenteuer. Könnt ihr auch gerne mal mitmachen alles. Gibt es auf meinem Instagram-Kanal. Und für 2026 habe ich wieder ein sehr großes Abenteuer geplant. Ist aber streng geheim.
Streng geheim. Wie lange noch streng geheim?
Ey, es ist schon noch so ein Jahr in etwa.
Wir sind gleich zurück. Journalismus live erleben. Jetzt mit dem NZZ Live Podcast. Damit hört ihr jeden Monat bis zu 2 Stunden der spannendsten Mitschnitte unserer Live-Veranstaltungen. Ihr begleitet interessante Gespräche mit bekannten Persönlichkeiten, moderiert von unseren Redaktorinnen und Redaktoren. Und das überall, wo es Podcasts gibt. Oder ihr seid direkt vor Ort dabei. Unser aktuelles Programm und alle Ticketinfos findet ihr unter nzz.ch/live.
Ja, ich würde sagen, das ist jetzt Ihre Zeit. Heben Sie am besten Ihre Hand auf, wenn Sie da vorne, zweite Reihe, hätten wir das zum Ersten.
Ja, also hallo Jonas, danke, das war sehr interessant. Meine Tochter würde gern wissen, die kann leider heute nicht hier sein, was deine VO2 Max ist. Sie studiert Sportwissenschaften, daher diese Frage.
Ich weiß sie gar nicht ganz genau, ich habe eine Leistungsdiagnostik vor dem Projekt gemacht in Rot. Ich weiß aber nicht die genauen Daten, weil ich jetzt nicht so datenfokussiert bin. Es war also wie bei einem, sag ich mal, einem jetzt kein Weltklasse-Niveau, aber knapp, also sehr, sehr gut auf jeden Fall, knapp drunter. Was bei mir außergewöhnlich war, ist Lungenvolumen. Das ist ziemlich, ziemlich hoch. Und Fettverbrennung, also das sind die Werte, die beiden bei mir ganz besonders hoch sind, aber nicht VO2 Max, einfach weil ich auch keine ganz wenig Intervalle trainiere.
Jetzt haben wir in diesem Bereich hinten rechts.
Hallo Jonas, danke für diese Eindrücke. Mich würde noch interessieren, ob du irgendwelche Zusatzstoffe zu dir nimmst, um diese 120 Tage durchzustehen, um die kleinen Dinge im Körper richtig gut am Laufen zu erhalten.
Also bei den 120 und bei den vorherigen Projekten natürlich, bei einer Weltreise kannst du jetzt nicht viel mitnehmen, nichts. Jetzt bei den 120 Tagen hatte ich einen Ernährungsplan. Es gibt meinem YouTube-Kanal gibt's auch ein ausführliches Video, wo genau vorgestellt wird, was ich am Tag esse, bis ins allerletzte Detail. Ich habe, was Nahrungsergänzungsmittel angeht, ich habe jeden Morgen einen Ingwer-Shot genommen, dann so ein Vitamin C Zink Immunbooster, oder dass ich einfach keinen Infekt bekommen. Dann Omega-3 ist auch was ich jedem empfehlen würde. Das ist was auch über die normale Nahrung, wenn man jetzt nicht auf einer Lachsfarm wohnt, normalerweise ein bisschen Mangel ist. Ich habe eine Eisentablette jeden Tag genommen. Das ist bei so viel Ausdauersport hat man sonst Eisenmangel. Und dann abends ein Proteinshake. Und ich glaube, dass das war's, ja. Ansonsten habe ich über die Nahrung natürlich versucht, Fette und so weiter und was man halt braucht, zuzunehmen.
Hallo Jonas. Mich würde interessieren, wie es dir gelungen ist, mit einem Hexenschuss weiterzurennen.
Ja, also ich meine, es hat sich schon so ein bisschen über 2-3 Tage angedeutet, dass so ein bisschen im Rücken irgendwas ist. Ich habe es halt ignoriert. Und dann habe ich am Abend schon so ein kleines bisschen gemerkt. Das hat dann einer, der beim Lauf dabei war, der war, sag ich mal, ehemaliger Masseur und er hat es dann so ein bisschen, dann Dann ging das wieder und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht. Ich konnte kaum allein aus dem Bett aufstehen. Also es war höllische Schmerzen. Habe ich noch nie in meinem Leben gehabt, solche Rückenschmerzen. Ich habe dann meinen Physio angerufen, der hatte aber Termine, also er konnte erst zwischen Rad und Laufen kommen. Das heißt, ich musste mich irgendwie durch das Schwimmen und das Radeln bringen. Und beim Schwimmen durch die Streckung und so, das hat sogar geholfen, es wurde dann besser. Beim Radeln, ja, halt höllische Schmerzen, aber ich habe es irgendwie durchbekommen. Und dann habe ich so 20 Minuten die schmerzhafteste Behandlung meines Lebens gehabt. Also es gibt so vor allen Dingen Triggerpunkte, wo dann der Physio einfach so draufdrückt, ziemlich stark für eine Weile und dann löst das das praktisch. Und ich bin dann tatsächlich danach in 4 Stunden 15 den Marathon gelaufen. Also es war einer der sogar der schnelleren und am nächsten Tag habe ich es noch so ganz leicht gespürt, aber es war dann fast weg. Also es war letztendlich hat sich so ziemlich alles an Rippen und Wirbeln, hat sich Kreuzbein, hat sich alles verschoben und musste halt wieder eingerenkt werden.
Hallo Jonas, gibt es bei der Langdistanz mit Freunden auch eine Edition in der Schweiz? Und falls ja, wann und wo?
Die gibt es auf jeden Fall. Also Langdistanz mit Freunden ist jetzt das Format. Ich mache jetzt jeden Monat eine Triathlon-Langdistanz, und aber nicht wie ein klassischer Wettkampf, sondern ich plane mir eine Route. Ich mache das, teile das vorher auf Social Media und wer möchte, ist halt auch da und macht mit. Und das ist ziemlich abwechslungsreich. Also es gibt mal eine flache Variante für Einsteiger, gibt auch mal eine Höhenmeter-Variante oder mal eine Nachtversion, wo man dann durch die Nacht radelt. Und Gravel-Edition oder auch eine Ex-Edition, da ist nur der Startpunkt, die Route kennt ihr nicht. Und die erste ist jetzt am Samstag in München und ansonsten sind die meisten sind so ein bisschen, also es gibt eine in Österreich, viele in Süddeutschland und es gibt eine auch in der Schweiz, die wird am Bodensee sein und wir fahren dann ins Appenzell. Und die ist, ich glaube, Ende September.
Hallo Jonas, hallo Eva. Hi. Vielen Dank für die spannenden Eindrücke, Jonas. Ich glaube, bei Austauschsport, so wie du das machst, ist es ja auch wichtig genug zu erholen. Und ich habe mich gefragt, wie machst du das, wenn du bei so einer Challenge 120 zum Beispiel mal nicht einschlafen kannst? Weil eben du hast gesagt, da gibt es keinen Puffer, da kannst du nicht einfach am nächsten Tag ausschlafen und ein bisschen später losgehen. Ja, wie gehst du das an, dass du zu genug Erholung kommst, wenn solche herausfordernden Distanzen, die du bewältigen musst?
Also muss man auch ganz klar sagen, es gibt natürlich verschiedene Tools und so weiter, die Regeneration fördern. Schlaf ist allerdings das mit Abstand Wichtigste. Also da gibt es kein Regenerationstool, was nur annähernd an einen guten, tiefen Schlaf herankommt. Auch zum Thema Schlaf gibt es ein paar Dinge, die viele Leute nicht wissen. Also es gibt zum Beispiel auch Tiefschlafphasen. Das heißt, es kommt nicht erstmal auf die Schlafdauer an, sondern es kommt vor allen Dingen auf die Tiefschlafphasen an, dass man da drinne ist. Und Langdistanz machen hilft beim Einschlafen. Und dann vor allen Dingen runterkommen. Das heißt, für mich war das in dem Moment, wo ich ins Ziel gekommen bin, habe ich noch ein paar Fragen beantwortet und dann ging es für mich nach Hause. Und in dem Moment war aber auch Fokus auf Aufregung vermeiden, herunterkommen, jetzt keine Gespräche mehr führen, die mich irgendwie aufregen, Bildschirme vermeiden und einfach runterkommen. Es gibt auch Lebensmittel, die beim Einschlafen helfen. Eine Kiwi wäre zum Beispiel sowas. Und eine Routine reinbekommen. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, so schön wie das natürlich ist, wenn jetzt irgendwie mal, wir haben natürlich eine Blase gehabt, aber wir haben natürlich jetzt manchmal irgendwie, wenn ich jetzt in der Physio noch in der Wohnung war und dann manchmal der Arzt auch noch gleichzeitig da gewesen, wir haben meinen Bruder eingeladen zum Abendessen oder sowas, da habe ich nicht gut geschlafen. Also wenn 4, 5 Leute in der Wohnung waren am Abend, das war einfach zu viel. Sondern es ist dann wirklich einfach, im Idealfall sind wir da zu dritt, das Kernteam, um jegliche Aufregung von mir zu halten, meine Routine reinzukommen und ins Bett.
Ja, Jonas, das ist ja ein rechtes Privileg, dass man so das Geld verdienen kann, wie du das machst, mit Abenteuer und Extremsport. Wenn ich mir da jetzt so ein paar andere in der Vergangenheit, auch Deutsche,
anschaue, wie Rüdiger Neberg, der früher da so einer der Survival-Urväter war, nachher sich eingesetzt hat für die Yanomami-Indianer in Brasilien oder dann gegen die Beschneidung von Frauen in Afrika, oder Arbeit Fuchs, der zu Fuß am Süd- und Nordpol war, der jetzt vor allem für den Klimaschutz sich dort einsetzt mit seinem Segelschiff. Gibt es dort auch Ideen, wie du deinen Bekanntheitsgrad, das, was du ausstrahlst, das immer größer werdende mediale Interesse nutzen möchtest? Zum Teil, du hast ja auch schon im Rahmen deiner Events auch gesammelt, aber hast du dich da auch mit den vielen Stunden, wenn du gerade durch Kansas läufst oder so, Ideen für noch größere Projekte über den Sport, über das Abenteuer hinaus?
Definitiv. Also ich habe mit allen meinen, sag ich mal, Hauptprojekten auch immer Charity-Aktionen verbunden. Erst im Naturschutz, was mir was ganz Wichtiges ist. Im letzten Projekt jetzt mit der Jugendfeuerwehr in Roth, weil ich einfach dem Landkreis auch, wo ich, sag ich mal, zu Gast war, auch was zurückgeben wollte, und arbeite mit der Laureus Sports for Good Foundation zusammen, die dieses Ziel hat, Kinder zum Sport zu bringen, was unglaublich Schönes ist, weil Sport hat mein Leben verändert, ist mein Leben letztendlich, und das Kindern nahe zu bringen, ist was unglaublich Tolles. Und da arbeite ich als Botschafter mit Laureus Sports und habe auch mein Projekt neben Charity immer Gelder gesammelt. Und da gibt es auch definitiv auch zukünftige Projekte, in denen ich was machen möchte. Das, was mir am meisten Spaß macht, muss ich aber ganz klar sagen, ist es, Menschen zum Sport zu bringen. Und da erreiche ich sehr, sehr viel mit meinen Projekten.
Ja, hallo Jonas, danke vor allem auch, dass du das teilst mit uns. Es gibt ja verschiedene Grenzen, die dann jemand durchbrochen hat, und dann kamen ganz viele danach. Und wenn man jetzt dir zuhört, dann haben also ich und vielleicht viele von uns das Gefühl, ja, ich mache eigentlich zu wenig oder respektive ich könnte viel mehr machen. Wie siehst du deine Leistung, wenn du jetzt, du sagst, du bist nicht überdurchschnittlich und Übermensch oder so, wie würdest du sagen, wenn wir jetzt deine Leistung als Basis nehmen, setzen wir uns zu kleine Ziele oder auch die Wissenschaft, oder wir sagen 10.000 Schritte pro Tag oder wie auch immer, in welchen Bereichen siehst du da Potenzial, wo wir vielleicht einfach unterhalb unserem Leben und viel mehr erreichen und tun könnten, anhand von dem, was du eigentlich aufzeigst?
Also ich nehme jetzt nochmal das Beispiel von den 120 Tagen in Roth. Da sind Leute dabei gewesen, es haben ja ein paar hundert am Ende in der Langdistanz mitgemacht, und da waren Leute dabei, die haben, das waren Familienväter, die haben vor 15 Jahren mal einen Sprint-Triathlon gemacht und haben das jetzt gesehen, hat der Jonas macht 120, da will ich auch mal dabei sein. Und dann waren sie nicht einmal dabei, sondern machen sie halt gleich drei hintereinander. Und das war was, das haben die sich, bevor ich nach Roth gekommen bin, niemals zugetraut, und haben es dann aber einfach probiert und haben gemerkt, es geht. Und wir hatten auch Leute dabei, die waren komplett unsportlich und haben dann eine Langdistanz gemacht. Und der Punkt ist, ja, man muss an die Startlinie kommen, man muss es probieren und das mit Leidenschaft. Mit Leidenschaft und dem Glaube, man kann das. Und das fängt an, ich kann jetzt mal hier die Frage stellen im Raum, wer von euch könnte morgen einen Marathon laufen?
Oh,
das ist eine sehr gute Quote, ihr geht vielleicht so ein Viertel der Hände hoch, das ist sehr gut. Ich behaupte aber, jeder gesunde Mensch kann das, weil ich habe jetzt nicht gefragt, wer kann das in 2,5 Stunden, sondern einfach nur, wer kann 42 Kilometer laufen. Und das kann jeder gesunde Mensch. Für den einen dauert es 3 Stunden, für den anderen 5 Stunden, aber es geht. Und das ist letztendlich der Punkt, man muss es sich zutrauen, man muss es probieren, und dann wächst man daran und dann werden die Ziele auch größer. Und das in den Alltag reinzubringen, ist was unglaublich Tolles.
Hallo Jonas, vielen Dank für die vielen Insights. Was mich interessieren würde, wäre, wie du den Einsatz von Technologie siehst. Also es wird immer mehr technologisch alles, wir können alles tracken, wir haben Sensoren und vieles mehr. Einsatz im Coaching, allenfalls auch Einsatz im Wettkampf. Wie schaust du da drauf? Also alles messen und daraus Schlussfolgerungen ziehen und Leistungssteigerung erzielen. Ist das dein Glauben?
Ein ganz klares Nein für das, was ich mache. Wenn man jetzt sich den Profisport anschaut, ist jetzt ganz egal, ob das Tour de France ist oder ob das das Triathlon ist. Da werden in den letzten 10 Jahren sind die Zeiten explodiert. Also es, was jetzt auf einer Langdistanz vor 10 Jahren zum Sieg gereicht hat, damit kommst du heute nicht mehr in die Top 20. Also so hat sich das verändert, was natürlich an Aerodynamik liegt, was aber auch an Trainingssteuerung liegt. Man kann jetzt mittlerweile alles messen und kann Ernährung und Trainingsplan bis aufs letzte Teil steuern. Das ist auch definitiv nötig, wenn es darum geht, jetzt einen 900-Meter-Weltrekord oder an einem Tag einen Weltrekord aufzustellen, um das Maximale rauszuholen. Bei dem, was ich mache, geht's ja, ich muss körperlich fit sein, aber ich muss nicht bei 100% sein, weil das ist eh was, wenn du bei 100% vom Körperlichen bist, das hältst du nur für ein paar Tage oder Wochen durch. Das ist viel zu lang, was ich mache, weil bei 100% hast du nicht mehr die Reserven. Das heißt, ich muss auf einem sehr, sehr hohen Niveau sein, muss aber vor allen Dingen ja auf gut Deutsch Bock haben. Also ich muss motiviert bleiben und es jeden Tag aufs Neue komme, was wolle. Und natürlich nutze ich ein bisschen auch Technologie und Trainingssteuerung und so weiter. Aber ich brauche genug Disziplin bei meinen Projekten und muss im Alltag nicht auch noch alles, was ich mache, durchoptimieren. Wenn ich das tun würde und alles steuern würde mit Technologie, ich bin mir ziemlich sicher, ich würde meine Motivation verlieren.
Ja, danke, Jonas. Was mich noch Wunder nehmen würde, wenn man Schmerzen hat, so wie du erzählt hast mit deinem Hexenschuss, ist es der reine Optimismus, der dich dazu geführt hat, weiterzumachen, oder ist da noch mehr?
Also es ist, ich würde sagen, es gibt viele Strategien, um damit umzugehen. Ich nehme mal 2 heraus. Das eine ist der Optimismus. Es ist der Glaube daran, in ein paar Stunden wird es besser. Morgen wird es besser. Also ist dieser Glaube, bessere Zeiten kommen. Eine Haltungsfrage letztendlich. Und das zweite ist kleine Ziele. Also diese große Vision zu haben, aber dann sich darauf voll zu konzentrieren. Naja, ich habe jetzt diesen Hexenschuss. Ich denke jetzt nicht, ich muss irgendwie diesen ganzen Tag schaffen und überleben, sondern ich gehe jetzt erstmal ins Wasser und schwimme mal die erste Runde. Und darauf konzentriere ich mich. Die schaffe ich und dann am Ende der Runde, da gibt's was Leckeres zum Essen, darauf freue ich mich. Und dann schwimme ich die nächste Runde und dann gibt's wieder was Feines zu essen. Und ein paar Stunden später war ich bei meinem Physio. Und das ist was unglaublich wichtig ist und was man auch sofort merkt im, sag ich mal, Ultra-Ausdauersport. Ob jemand das im Mindset umsetzt oder nicht. Also es gibt die sagen halt, ja, es ist noch so weit und wird noch schwerer. Oder es gibt diese Konzentration, naja, jetzt nur bis nach da vorne, da zur nächsten Verpflegungsstation und es ist nicht mehr weit. Und da geht's was Leckeres und beste Zeiten kommen.
Hallo. Mich interessiert es, glaubst du an einen Gott oder was sind deine religiösen Überzeugungen?
Also ich bin jetzt nicht in einer religiösen Institution, also ich gehe jetzt nicht in die Kirche oder so etwas, aber das heißt auch nicht, dass ich jetzt nicht glaube, dass es nicht irgendeine Energie gibt. Aber ich bin jetzt nicht, sag ich mal, religiös in dem Sinn, wie die meisten Leute das sehen, aber ich glaube durchaus, dass es irgendeine Energie gibt und ich meine, es gibt ja auch gerade in Natur merkt man das auch, dass es einfach spezielle Orte gibt. An sowas glaube ich definitiv und es gibt auch unglaublich viel Kraft.
Vielen Dank. Du hast vorher im Gespräch erwähnt, dass auch du dir mentale Kraft erarbeiten musstest. Wie hast du das gemacht?
Also gibt's verschiedene Techniken. Ich nehme einen Punkt und das ist das Allerwichtigste, ist, sich im Leben nicht einfach zu machen. Also auf Herausforderungen zulaufen, weil an denen wächst man. Wenn ich durch die Sahara radelt und eine Lebensmittelvergiftung habe, da lerne ich mentale Stärke, weil ich lerne damit umzugehen und ich lerne, ich kämpfe mich da durch und schaffe das. Und das macht mich auch stärker für zukünftige Herausforderungen. Das Tolle letztendlich auch in dem, was ich mache und in allem im Leben ist, Mentale Stärke ist auf alles übertragbar. Das heißt, um mental stark zu werden für so ein Projekt wie 120 Ironmans, da muss ich erstmal überhaupt keine Ironmans machen. Da muss ich mir einfach nur Herausforderungen suchen, die Rückschläge meistern und damit umgehen. Weil auf dem Sofa hat noch niemand mentale Stärke entwickelt.
Hallo Jonas, benötigst du frühmorgens einen Wecker oder stehst du einfach so auf bei all deinen Projekten?
Ich stelle mir einen Wecker und wache von ganz alleine ein paar Sekunden vor dem Wecker auf. Also ich habe meine Routine so drinne, dass ich aufwache, bevor der Wecker klingelt, bei den Projekten im Alltag, und das ist einfach so die innere Uhr. Ich bin auch ein ganz großer Fan von Powernaps zum Beispiel, und auch da ist es was, ich wache auf, bevor der Wecker klingelt.
Jonas, Thema Ausrüstung. Sibirien, Minusgrade, kalte, nasse Kleider am Abend nach dem Fahren. Wie stellst du sicher, dass du da nicht auskühlst und dich, wie auch immer, erfrierst?
Also, wo ich durch Sibirien geradelt bin, die wirklich schweren Tage waren tatsächlich nicht im tiefsten Winter, weil wenn es minus 20, minus 25 Grad hat, gibt es keine Feuchtigkeit. Das ist eine trockene Kälte, da schwitze ich nicht und dann fahre ich lang, dann will ich nicht schwitzen, dann ist es auch in Ordnung. Also die richtig harten Tage, die waren tatsächlich so in der Übergangszeit, wenn ich Schneeregen habe tagsüber und dann nachts im Zelt geht es dann halt doch auf minus 15, minus 17 Grad runter. Und hier, ja, ist natürlich dann Kleidung, Schuhe ist alles steif gefroren. Das Wichtige ist trocken schlafen. Das heißt, ich habe in meinen Fahrradtaschen immer einen trockenen Schlafsack, immer trockene Unterwäsche und dann ist es in Ordnung. Also es gibt Kleidung, gibt Schlafsäcke, die sind da überhaupt kein Problem. Man darf nur keinen Fehler machen, dass es nass wird. Und das bedeutet aber auch, dass für den nächsten Tag, wenn ich weiß, okay, heute ist wieder lange Distanzen, da kommt auch kein Hotel oder irgendwas und das ist wieder eine schlechte Wettervorhersage, dann muss ich am nächsten Morgen auch wieder rein in die nassen Sachen, weil ich habe nur ein Set Kleidung dabei, das heißt, da kann ich jetzt nicht meine zweite lange Unterhose auch noch tagsüber nass werden lassen, weil dann habe ich nichts mehr für die Nacht. Und nachts muss ich warm und trocken schlafen, ansonsten riskiere ich natürlich Erfrierung. Tagsüber bin ich ja in Bewegung.
Ja, hallo Jonas, danke für die spannenden Einblicke. Meine Frage wäre, kannst du dir vorstellen, dich künftig auch wieder mal mit anderen Leuten zu messen, also sprich an Wettkämpfen teilzunehmen? Oder anders gefragt, was ist es, was es dir mehr gibt, wenn du auf deinen Abenteuern gewissermaßen dein eigener Gegner bist?
Also ich bin bei meinen Abenteuern selbstbestimmt. Die kann ich mir so auswählen. Und ich meine, wenn ich jetzt einen bestehenden Weltrekord angehe, also auch die mit den 120 habe ich mich ja durchaus mit jemandem gemessen. Aber die Sache ist, wenn ich einen organisierten Wettkampf bestreite, dann ist es ja per Definition schon das Abenteuer limitiert. Einfach aus dem Grunde, es ist vorgegeben und organisiert. Also wenn ich das selber und frei mache, hat es für mich einfach einen höheren Reiz und ein höheres Abenteuer. Und ja, ich kann mir durchaus vorstellen, mal, also jetzt nicht als ein Hauptprojekt, aber so zwischendrin mal an einem Wettkampf teilzunehmen. Der muss dann schon sehr, sehr lang sein auch. Aber es ist definitiv nicht jetzt das, was mich, wo ich jetzt so richtig verbrenne.
Hallo, was würdest du einer jungen Person fürs Leben mitgeben? Und wenn du nochmal jung wärst, was würdest du anders machen?
Also mit 37 ist man auch noch jung. Mutig sein, überlegen, was herausfinden, was die Leidenschaft ist, also auch ausprobieren, was dich wirklich motiviert und antreibt, also was ist die große Leidenschaft, wofür du brennst, und dann den Mut haben, das auch zu tun und nicht zu zögern. Weil am Ende, zum einen ist das Leben viel zu kurz, um was anderes zu machen. Und zum anderen, klar kann man mal in irgendwas auch ganz gut sein, wo man jetzt nicht verbrennt. Aber um dauerhaft über Jahre sehr, sehr gut und was mit Leidenschaft zu verfolgen und die Extrameile zu gehen, dafür musst du von innen heraus wollen. Und wenn du das tust, dann wirst du da drin auch gut. Also ich trainiere 50 Stunden die Woche vor so einem Projekt. Warum? Weil das ist genau das, was ich im Leben möchte. Und wenn ich das über Jahre mache, dann Talent hin oder her, ich werde irgendwann da drin ziemlich gut. Also das ist wichtig. Und finde deine Leidenschaft, hab den Mut, es zu verfolgen und mach's dir nicht einfach im Leben. Also such die Herausforderungen und nimm sie an, weil wenn man nicht aus der Komfortzone rausgeht, dann hat man ein bequemes Leben, aber auch kein außergewöhnliches. Und wenn man die Komfortzone verschiebt, dann entwickelt man sich weiter und es passieren halt ganz tolle Dinge. Also es wird einfach interessant und spannend.
Ich finde, das war eine sehr schöne Abschlussfrage. Jonas, herzlichen Dank für deine Offenheit, deine Einblicke. Und ich bedanke mich herzlich im Namen der NZZ für Ihr Kommen, für Ihr Interesse und Jonas für das Kommen.
Vielen Dank.
Bis ein andermal.
Das war NZZ Live. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht unsere NZZ Live-Veranstaltungen gerne auch vor Ort. Wir laden euch herzlich ein zum Denken, Fragen und Mitdiskutieren. Alle Infos zu den Tickets und zum aktuellen Programm findet ihr hier in den Shownotes und unter nzz.ch/live.